Einen schönen guten Morgen. Ich möchte heute am 19. Januar noch einmal zurückblenden ins alte Jahr, auch wenn das neue Jahr jetzt schon fast 3 Wochen alt ist. Genauer zurück zu Weihnachten. An Weihnachten haben wir die Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Gott Mensch wurde. Wir haben uns bewusst gemacht, dass Gott als kleines Baby auf diese Welt kam, als kleines Baby geboren wurde. Und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr wir dabei eigentlich das ganze Leben von Jesus im Blick haben, obwohl wir ja an Weihnachten speziell an die Menschwerdung, sprich an das kleine Kind, denken. Und wir freuen uns an Weihnachten über die Geburt des Erlösers, des Retters. Aber wir bleiben gleich an Weihnachten schon nicht beim niedlichen kleinen Baby stehen. Und das ist ja auch richtig so, denn die Bedeutung der Geburt von Jesus Christus ergibt sich ja aus seinem ganzen Leben, aus dem Werk, das Jesus als Mensch hier vollbracht hat. Wenn sonst ein kleiner Mensch auf die Welt kommt, da verhalten wir uns eigentlich anders. Oder ich zumindest verhalte mich da anders. Wenn ich ein kleines Kind sehe, da denke ich nicht schon gleich ans Erwachsensein, ans Zugehen auf das Lebensende, gar ans Sterben. Da habe ich nicht das ganze Leben des kleinen Erdenbürgers im Blick, sondern da bin ich eher auf das Baby fixiert. Bei der Geburt von Jesus ist das anders. Da ist der Blick nicht nur auf das kleine Baby fixiert. Wie sehen wir das Leben eines Menschen, mal ganz allgemein gefragt? Wie sehen wir unser eigenes Leben? Gut, ein Stück weit wird das wohl davon abhängen, in welcher Phase unseres Lebens wir sind oder in welchem Lebensalter wir uns befinden. Sehen wir da nur auf den Abschnitt, den wir schon hinter uns haben? Vielleicht, wenn wir in der Mitte des Lebens stehen? Oder geht der Blick auch nach vorne in die Zukunft? Oder ist uns vielleicht nur unser aktuelles Ergehen wichtig? Oder sind dann doch auch Gedanken an das Lebensende da? Haben wir unser ganzes Leben im Blick? Und selbst wenn dann solche Gedanken kommen, machen wir uns eigentlich auch bewusst oder fragen wir uns, was wird das Ergebnis meines Lebens sein, so wie wir das bei der Menschwerdung von Jesus tun. Gerade am Jahresanfang, da nehmen sich ja manche gute Vorsätze fürs neue Jahr vor. Oder sie setzen sich Ziele, was sie erreichen wollen im bevorstehenden Jahr. Haben wir uns Ziele gesetzt? Haben wir vielleicht Ziele oder ein Ziel, nicht nur für ein Jahr, sondern fürs ganze Leben? Ja, was soll eigentlich die Bilanz unseres Lebens sein? Was soll das Resümee von unserem Leben sein? Das, was übrig bleibt und Bestand hat? Leben wir eigentlich so, wenn wir schon ein Ziel haben, dass wir auch fokussiert auf dieses Ziel zuleben? Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi solch ein Lebensziel, solch eine oberste Priorität formuliert. Er hat als Ziel definiert, dass er Christus gewinnen will, dass er in Christus erfunden werden will und dass er die Gerechtigkeit haben will, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Das war für Paulus das Wichtigste, das war für ihn sein Lebensziel. Nachlesen könnt ihr das in Philipper 3, Vers 9. Mit unseren Worten würden wir heute vielleicht sagen, Paulus will mit Christus leben, mit Christus eins sein und dadurch vor Gott gerecht sein. Und was Paulus da als Lebensziel formuliert hat, das soll dann auch die Hauptrichtung in seinem Leben sein, der Schwerpunkt, aus dem sich eigentlich alles Übrige ergibt. Und Paulus hat nicht nur solch ein Ziel formuliert für sich selber, er hat es auch nicht nur die Gemeinde in Philippi wissen lassen, mit der er ja in besonderer Weise verbunden war, sondern Paulus hat dann auch darüber gesprochen, was er eigentlich macht, um dieses Lebensziel zu erreichen. Er hat darüber gesprochen, wie es bei ihm so läuft bei der Umsetzung dieses Zieles. Darum geht es in dem Text, den wir uns heute ansehen wollen und der auch im Kapitel 3 des Philipperbriefes steht, ab Vers 12. Verse 12 bis 21. Ihr seht es vorne an der Leinwand. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Da schreibt Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Bei Paulus war es nicht immer so, dass ihm Jesus Christus das Wichtigste war, so wie es vermutlich bei jedem von uns auch der Fall ist. Paulus hatte unter den frommen Juden Karriere gemacht. Paulus konnte auf seine gute Abstammung verweisen. Paulus konnte auf seine theologische Ausbildung beim angesagtesten Lehrer seiner Zeit verweisen. Paulus hatte für sein damaliges Umfeld eine tadellose Lebensführung vorzuweisen. Nachdem ihm aber Jesus Christus begegnet war und nachdem Jesus Paulus in seinen Dienst berufen hat und Paulus bei dieser Begegnung oder durch diese Begegnung Christ wurde, da hat sich dann seine Sicht auf sein bisheriges Leben total geändert. Die Begegnung mit Jesus hat das Leben von Paulus auf den Kopf gestellt und hat seine Wertmaßstäbe total verändert. Das, was ihm bisher wichtig war, das war jetzt auf einmal wertlos im Vergleich zu Jesus Christus. Paulus gebraucht für diese Veränderung seiner Denkweise oder auch für diese Wertlosigkeit dessen, was ihm bisher wichtig war, ein sehr drastisches Wort, das in der Luther-Übersetzung mit Dreck wiedergegeben wird und wozu wir heute in der Umgangssprache vermutlich einfach Scheiße sagen würden. Paulus hat da kein Blatt vor den Mund genommen. Damit soll keine Fäkaliensprache Einzug halten in unsere Gottesdienste, aber damit wird einfach dieser himmelweite, krasse Unterschied deutlich von früher und jetzt bei Paulus. Paulus hat einen neuen Lebensinhalt. Paulus hat ein neues Ziel im Leben. Sein Ziel ist, mit Jesus zu leben und dadurch gerecht vor Gott zu sein. Und als weiteres Ziel oder als weitere Folge dieses Lebens mit Jesus dann auch bei der Auferstehung der Toten dabei zu sein. Und über diese Dinge, da macht sich Paulus Gedanken. Und beim Nachdenken darüber, da stellt er dann fest, dass er dieses Ziel noch nicht erreicht hat, dass er noch nicht so weit ist. Die Auferstehung der Toten steht für ihn noch bevor. Paulus hat sie noch nicht erreicht und auch für uns heute ist die Auferstehung von den Toten noch Zukunft. Wenn man dieses Ziel, das sich Paulus gesetzt hat, weiterfasst, dann kann man ja von der Vollendung oder vom Abschluss des Lebens hier auf der Erde sprechen. Und das haben wir alle noch vor uns. Der eine früher, der andere später, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Aber wir alle leben auf den Abschluss unseres Lebens zu. Und die Art und Weise, wie wir darauf zuleben, die sollte eben vom Ziel her bestimmt sein. Wir sollten das Ziel im Blick behalten. Paulus ist sich bewusst, dass er noch nicht vollkommen ist. Damit kann er meinen, dass er nicht perfekt lebt, dass er nicht fehlerlos lebt, dass ihm kein falscher Gedanke mehr kommt oder kein falsches Motiv mehr da ist. Dass auch er immer mal wieder vor Gott und vor Menschen schuldig wird. Und da sind wir ja auch bei ihm. Wer von uns kann schon sagen, dass er fehlerlos lebt, dass er perfekt ist und keine Sünde mehr vorkommt im Leben? Doch darauf kommt es nicht in erster Linie an. Wenn wir schuldig werden, dann dürfen wir das Gott sagen, dürfen wir das Gott bekennen und dann auch dafür danken, dass Jesus auch für diese Schuld gestorben ist. Wichtig ist halt, dass wir an Jesus bleiben. Wichtig ist unsere Treue zu ihm. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Wenn Paulus von vollkommen spricht, dann kann er dies im Blick gehabt haben, dass er eben noch nicht perfekt lebt. Er könnte aber auch gemeint haben, dass er noch nicht vollendet ist, dass er eben noch da ist auf der Erde und hier noch zu leben hat, hier noch seinen Dienst zu tun hat, dass er noch warten muss, bis er bei Jesus in der Herrlichkeit ist. Für Paulus war das Einssein mit Jesus Christus, das Verbundensein mit ihm so wichtig, dass er vom Nachjagen spricht, wenn es um das Erkennen von Jesus geht. Wenn es darum geht, die Kraft der Auferstehung und auch das Anteilhaben am Leiden von Jesus zu erkennen. Nachjagen, das kommt eigentlich in meinem alltäglichen Sprachgebrauch nicht vor. Ich verstehe diesen Begriff irgendwie dahin, dass Paulus damit Wichtigkeit zum Ausdruck bringen will, dass Paulus die Intensität beschreiben will, mit der er sich auf Jesus einlässt und mit der er sich über diese geistlichen Themen auch auseinandersetzt. Wenn er das Wort nachjagen gebraucht, dann will er wohl nicht das ausdrücken, dass es sehr schwierig ist, diese Erkenntnis zu bekommen, dass er nachjagt, weil er das nicht erreicht, dass er immer hinterher rennt und doch nicht drankommt. Normalerweise muss ich ja etwas nachjagen, was sich entfernt von mir, was wegrennt. Etwas, was still da liegt, da brauche ich nicht nachjagen. Da gehe ich einfach hin und dann habe ich es, dann bin ich dran. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Paulus hier ausdrücken will, dass ihm die Erkenntnis von Jesus und die Gemeinschaft mit ihm das Wichtigste ist und dass alles andere im Leben zurückstehen muss. Denn wenn ich etwas nachjage, dann bin ich ja total darauf fokussiert, das, was ich erwischen will, dass ich es auch erwische. Da kann ich dann mich nicht noch gleichzeitig mit anderen Dingen abgeben. Und deshalb drückt Paulus hier aus, dass das Leben mit Jesus und das Leben für Jesus für ihn das Allererste ist, das Allerwichtigste ist und oberste Priorität in seinem Leben hat. Das ist seine Reaktion, seine Antwort darauf, dass Jesus auf ihn zugekommen ist, dass Jesus ihn erreicht hat und dass er sich von Jesus ergriffen weiß. Und das ist für Paulus so kostbar und wertvoll, dass es für ihn nur diese Reaktion geben kann. Dieses total fokussiert sein oder eben nachjagen, wie es in der Luther-Übersetzung bezeichnet wird. Die Frage ist nur, ob unsere Reaktion darauf genauso ausfällt. Denn Jesus ist ja auch auf uns, auf dich und mich zugekommen. Jesus hat auch uns erreicht. Jesus hat auch uns in seine Nachfolge gerufen und uns zu Gottes Kindern gemacht. Reagieren wir auch so entschieden auf ihn? Folgen wir ihm so entschieden nach? Ist das unser Lebensstil? Paulus wiederholt noch einmal, dass er in diesem Lebensprozess noch nicht am Ziel angekommen ist, noch nicht vollendet ist. Und dann beschreibt er mit neuen Worten, was diese Erkenntnis bei ihm auslöst. Nämlich, dass er sich deshalb nach dem Ziel ausstrecken will, dass er sich deshalb in Richtung Zukunft orientieren will und nicht zurückschauen will, die Vergangenheit vergessen will. Zu seiner Vergangenheit hat er ja schon gesagt, dass er sie im Vergleich zu dem, was er in Jesus hat, als Dreck betrachten kann. Und deshalb, weil das so wertlos ist im Vergleich zu Jesus, deshalb will er sich damit auch nicht mehr befassen, sich nicht mehr damit belasten und sich davon auch nicht bremsen lassen in seinem Lauf. Paulus hat ja das Leben als Christ immer mal wieder mit sportlichen Disziplinen verglichen. Hier gebraucht er das Bild eines Laufs. Der Läufer konzentriert sich aufs Ziel. Er jagt auf das Ziel zu, damit er eben Erster wird, damit er den Sieg erringt. Und da kann der Läufer, der Sprinter, nichts brauchen, was ihn von diesem Ziel ablenkt. Da kann er auch nichts brauchen, was ihn bremst, was ihm das Laufen erschwert. Das Training vorher und dann auch die Ausrüstung des Läufers sind diesem Lauf angepasst oder auf diesen Lauf zugeschnitten. Und wenn es dann an den Start geht und der Läufer gestartet ist, dann ist er nur noch aufs Ziel ausgerichtet, weil er gewinnen will. Dieses Bild aus der Leichtathletik deckt sich zwar nicht in allen Belangen mit unserem Leben als Christ, aber es macht doch deutlich, wie sehr Paulus auf den Herrn Jesus fixiert war, wie sehr er mit ihm eins war. Und es macht auch deutlich, wie wichtig es Paulus war, diesen Gedanken den Gläubigen in den Gemeinden nahezubringen, die er gegründet und auch betreut hat. Es war sein Wunsch, dass die Gläubigen ihm das abnehmen, was er ihnen schreibt. Mehr noch, er wollte, dass sie ihn nachahmen, dass sie ihn zum Vorbild nehmen und auch andere Gläubige, die ebenso entschieden Jesus nachfolgen wie er. Ist da Paulus nicht eingebildet oder hochnäsig, wenn er das sagt? Schaut mich an, lebt so, wie ich lebe, nehmt mich zum Vorbild. Aber die Leute in der Gemeinde in Philippi damals, die hatten ja keine Bibel, wie wir sie haben. Als Nichtjuden hatten sie vielleicht nicht einmal das Alte Testament. Und so war es der Wunsch von Paulus und das Ziel von Paulus, mit den Gläubigen eine Zeit lang zusammen zu leben und ihnen Einblick in sein eigenes Leben zu geben, sie in seinen Alltag hineinsehen zu lassen, Anteil daran zu haben. Paulus hat ihnen vorgelebt, was es heißt, Christ zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Und so war ihnen Paulus einfach Vorbild. Als er dann den Brief geschrieben hat, da war seine Situation die, dass er im Gefängnis war. In dem Moment konnte er also nicht bei ihnen sein, mit ihnen leben und ihnen Vorbild sein. Und deshalb hat er auf andere Christen als Vorbild verwiesen. Andere Christen, von denen er wusste, dass sie Jesus lieben und ihm nachfolgen. Christsein war für Paulus also nicht nur Theorie, nicht nur Lehre, sondern eben praktisches, gelebtes Leben, Jesus Nachfolge. Und um die geht es auch bei uns, Jesus Nachfolge. Mit Jesus leben, auf Jesus ausgerichtet sein, Jesus im Blick zu haben. Auf Neudeutsch wird es oft so als 24/7 ausgedrückt, wenn es darum geht, dass etwas immer verfügbar ist oder immer vorhanden ist, immer abrufbar ist. 24/7. Und das sollte dann auch, was unsere Jesus-Beziehung angeht, unser Motto oder unser Ziel sein. 24/7 anstatt nur am Sonntagmorgen. Und wir sollten uns auch klar machen, dass andere auf uns schauen. Und für sie sollten wir dann ein gutes, positives Vorbild sein. Ein Vorbild, das ermutigt, auf Christus zu vertrauen. Ein Vorbild, das ermutigt, sich auf Jesus einzulassen, sich ihm zuzuwenden, vielleicht ein neues Leben mit ihm zu beginnen und dann auch in Gemeinschaft mit ihm zu leben, die Gottesbeziehung zu pflegen, Zeit mit Jesus zu verbringen, ja, mehr noch, das ganze Leben in Bezug zu Jesus zu bringen. Nicht nur zu Gott kommen, wenn Schwierigkeiten da sind oder Nöte und Probleme, oder wenn wir vielleicht etwas sehr Schönes erleben und eine besondere Freude mit Gott teilen wollen, sondern 24/7, einfach wenn es auch normal läuft, wenn nur Alltag da ist. Gerade da sollen wir in dem Bewusstsein leben, dass wir Jesus gehören, dass wir Gotteskinder sind. Und diese Gotteskindschaft, dieser Bezug zu Gott, der soll unser Leben prägen und auch den Umgang mit unseren Mitmenschen. Paulus hat hier auch Menschen im Blick, die nicht so leben, wie sie nach Gottes Willen leben sollten. Und vor deren Lebensstil Paulus die Gläubigen schon öfter gewarnt hat. Ihr Verhalten betrübt ihn so sehr, dass er jetzt weinend feststellen muss, dass diese Menschen die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das heißt, sie lassen nicht gelten, wofür das Kreuz von Jesus steht. Für unsere völlige Abhängigkeit vom Geschenk der Vergebung, aber auch für unser Leben in der täglichen Nachfolge des gekreuzigten Jesus. Diese Leute, die Feinde des Kreuzes Christi waren, die haben das abgelehnt. Die wollten das nicht für sich. Paulus hat sie in Vers 19 so charakterisiert. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Ihre Ehre besteht in ihrer Schande, sie haben das Irdische im Sinn. Das heißt, der Blick dieser Leute war nur auf diese Welt gerichtet, nur auf das Zeitliche fixiert. Ihre Begierden, die hier mit dem Begriff Bauch bezeichnet werden, ihre persönlichen Interessen, das steht für sie im Vordergrund. Das ist für sie das Wichtigste. Sie mögen vielleicht im Geschäftsleben, im Beruf sehr erfolgreich sein. Aber für Paulus ist klar, dass sie so keine Zukunft haben. Ihr Ende, schreibt er, ist das Verderben. Ihr Blick ist auf diese Welt gerichtet und wie diese Welt werden sie eines Tages vergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die Paulus als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet, dass das wiedergeborene Christen waren. Aber wenn Paulus vor ihrem Verhalten warnt, dann sieht er wohl doch eine Gefahr für die Gläubigen. Dann befürchtet er, dass ihr Verhalten, ihr Lebensstil wohl auf die Gläubigen abfärben kann und dass sich die Gläubigen dann nicht mehr so sehr auf Jesus konzentrieren. Und ich denke, das müssen wir uns schon auch immer wieder fragen, wie weit unsere Gesinnung, unser Denken, unser Wesen von Jesus geprägt und durchdrungen ist. Oder aber, wie sehr unsere Interessen und Wünsche, wie sehr unsere Aktivitäten auf das irdische, zeitliche, weltliche ausgerichtet sind. Wie sehr der Götzendienst eigener Bauch schon von uns Besitz ergriffen hat und unsere Beziehung zu Jesus ausbremst. Und dieser Konzentration aufs Irdische oder Weltliche stellt Paulus jetzt gegenüber, was uns als Gläubige ausmacht, auch was uns als Gläubige erwartet. Er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel oder unsere Heimat, unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Und von dort her erwarten wir auch den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Bürgerrecht. Paulus hatte ein Bürgerrecht, das römische. Und die Stadt Philippi zur damaligen Zeit, die hat besondere römische Rechte besessen. Und die Einwohner von Philippi waren deshalb sehr stolz auf ihr römisches Bürgerrecht. Und Paulus hat das römische Bürgerrecht auch geschätzt, denn es hat ihm ermöglicht, im Römischen Reich unterwegs zu sein und die Sache von Jesus zu verbreiten und vorwärts zu bringen. Und doch war dieses so groß geachtete römische Bürgerrecht nichts im Vergleich zum himmlischen Bürgerrecht. Der Himmel, die Gottesgemeinschaft, die ohne Ende sein wird, die sichtbare Gottesgegenwart, das ist das eigentlich Wichtige. Das ist das Ziel für Paulus. Das ist das, was er als Vollkommenheit ansieht, als Vollendung ansieht. Und das ist bei Paulus im Fokus. Darauf läuft er zu. Und da ist sich Paulus auch sicher, dass das kommen wird und dass von dort Jesus Christus wiederkommen wird und dass er dann die Gläubigen verwandeln wird und ihnen den gleichen verherrlichten, wunderbaren Leib geben wird, den er selber hat. Und das stellt Paulus in den Gegensatz oder ins Gegenteil zu den Menschen, deren Gott der Bauch ist und die im Verderben enden werden. Dieses Ziel, die Heimat im Himmel, ist Paulus so wichtig, dass er diesem Ziel nachjagt, dass er also total auf dieses Ziel hin ausgerichtet ist. Und das ist mehr als nur ein guter Vorsatz zum Jahresanfang. Das ist ein Lebensziel, das vor ihm stand und das auch vor uns stehen sollte. Wir müssen uns das fragen, ob wir das auch so im Blick haben, wie Paulus es hatte. Und Mit welcher Entschiedenheit, mit welcher Hingabe, mit welchem Nachdruck wir auf dieses Ziel zuleben. Und dabei ist mir Paulus ein großes Vorbild. Denn bei ihm hat diese Erkenntnis, diese Einsicht dann auch eine entsprechende Reaktion hervorgerufen, ein zielgerichtetes Leben. Und deshalb konnte er dann auch als Lebensbilanz festhalten, was er in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 schreibt. Dort sagt er über sich: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Das wünsche ich mir auch als Lebensbilanz für euch und für mich. Allerdings fällt uns das nicht einfach in den Schoß und das zwingt uns Gott auch nicht einfach auf, sondern das muss unser Ziel sein, das müssen wir wollen. Und den Lauf auf das Ziel zu, den müssen wir auch laufen und durchhalten. Und dazu soll uns dieses Wort von Paulus ermutigen. Und wenn wir in diesem Lauf noch gar nicht unterwegs sind, dann machen wir uns am besten heute noch dazu auf. Amen. Wir stehen noch auf und beten miteinander. Großer, ewiger, allmächtiger Gott, dass wir uns an dich wenden dürfen im Namen unseres Herrn Jesus, das ist Gnade. Denn du bist zu uns gekommen, du bist auf uns zugekommen und du hast uns in deine Nachfolge gerufen. Und danke für jeden Einzelnen, der diesem Ruf gefolgt ist. Danke für jedes einzelne neue Leben, das du gewirkt hast. Und danke, dass wir miteinander in diesem Lauf unterwegs sein können, dass wir da keine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir gemeinsam auf dem Weg unterwegs sind, dir entgegen. Und Herr, du weißt auch, wie sehr uns oft unser Alltag in Beschlag nimmt, wie sehr oft unsere Gedanken, unsere Aufmerksamkeit auf das konzentriert ist, was wir als Menschen aus Fleisch und Blut hier im irdischen, zeitlichen, alltäglichen einfach auch bringen müssen, leisten müssen, wo wir gefordert sind. Und doch soll dieses Ziel uns nicht aus den Augen kommen, doch soll dieses Ziel, die Vollendung unseres Lebens und die zukünftige Herrlichkeit bei dir, die zukünftige Gemeinschaft mit dir, von Auge zu Auge, das soll uns nicht aus dem Sinn kommen, das soll als Ziel vor uns groß stehen, sodass wir darauf auch zusteuern können, dass wir dem nachjagen können, wie es Paulus ausgedrückt hat. Herr, mach uns das so wichtig, dass es das Allerwichtigste unseres Lebens ist. Und hilf du uns, dass wir auf diesem Weg unterwegs bleiben und das Ziel erreichen. Zu deiner Freude und Ehre und zu unserem Segen, zu unserem Besten. Amen.